Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir hat plötzlich eine unbändige Lust auf einen Big Tasty Bacon mit Pommes bekommen. Ich weiß nicht warum. Im April 2003 bin ich in meinem zweiten Basic-Kurs gewesen. Damals hat das noch Lagermitarbeiterkurs geheissen. Man hat dort I und S1 gemacht. Und ich war dort mit zwei Freunden gewesen, nicht aus meiner Gemeinde, aus einer anderen Gemeinde. Wir haben den Kurs zusammen besucht. Und an einem Nachmittag, wo wir so miteinander austauschen, wie es uns gab, wir waren alle in verschiedenen Kleingruppen gewesen, hat der eine Kollege erzählt, bei uns ist es mega spannend in der Kleingruppe, wenn wir miteinander beten. Da hat es einen in unserer Gruppe, du solltest den hören beten. Ich höre dem so gerne zu, wenn der betet. Irgendwie ist es so persönlich, so intim. Es ist unglaublich schön, wenn der junge Mann betet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn andere Christen beten, dass das bei euch Lust auslöst, um dem zuzuhören beim Beten. Dass es schön ist, zuzuhören, wie die Person betet. Jemand hat geschrieben, nichts macht uns mehr begierig, auch zu beten, als wenn wir andere beten hören, die eine tiefe und lebendige Verbindung mit dem heiligen Gott haben. Es wird in uns das Heimweh nach Gott geweckt. Wir möchten ihm auch nahe sein und mit ihm reden können. Ich habe mir vorgestellt, was würde sie mir auslösen, wenn ich Jesus Christus gehört hätte, die Bette. Live. Hätte er für dabei sein, wie er mit seinem Vater redet. Was hat das in mir echt ausgelöst? Die Jünger, die wir in der Bibel haben, die haben das Vorrecht gehabt, die haben Jesus regelmässig gehört beten. Wir wissen nicht genau, was es ihnen ausgelöst hat. Aber eines Tages lesen wir im Lukas-Evangelium, wie sie zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, lehr uns beten. Irgendetwas hat sie an diesem Gebet fasziniert, dass sie Jesus gesagt haben, bitte Herr, wir wollen auch lernen beten. Es war irgendwo attraktiv für sie. Und auf das aber hat Jesus sie das Vater unser gelehrt, wo uns in der Bibel nachher überliefert worden ist. Es ist uns sogar zweimal überliefert. Einmal, wie gesagt, im Lukas-Evangelium, dort in einer kürzeren Version. Und das zweite Mal im Matthäus-Evangelium. Und das ist auch der Text, den wir heute werden miteinander anschauen, in Matthäus 6. Dort ist aber im Kontext von der Bergpredigt. Dort sehen wir nichts davon, dass die Jünger gefragt hätten, lehr uns beten. Wir wissen nicht, ob es die genau gleiche Begebenheit war oder ob das verschiedene Begebenheiten waren, aber Jesus das gleiche Gebet gelehrt hat. Das können wir nicht ganz nachvollziehen. Für die, die mitlesen wollen, die dürfen gerade auch gerne aufschlagen. Matthäus 6, ab dem Vers 9. Und Jesus stieg dort so ein, dass er sagt, darum sollt ihr so beten. Das ist der Einstieg ins Vater Unser. Wie gesagt, wir sind hier in der Bergpredigt. Und Jesus hat in dem Kontext vom Vater Unser hat er über falsche und richtige Frömmigkeit gelehrt. Am Anfang vom Kapitel, Verse 2 bis 4, lehrt er über das richtige Geben. Wie sollen wir spenden? Und er vermittelt den Jüngern, dann nicht so spenden, dass ihr grossspurig auftreten könnt und dass alle mitbekommen, sondern es soll eigentlich einfach etwas sein, was für euch passiert. Die Herzenshaltung muss stimmen. Und nachher ab dem Vers 5 kommt er zum Thema Beten und sagt genau das Gleiche. Es geht nicht darum, dass ihr in der Öffentlichkeit betet und möglichst tolle, gut formulierte und viele Worte macht. So wie das Pharisäer gemacht haben, so wie das viele Heiden gemacht haben. Es geht nicht darum, dass ihr Anerkennung bekommt für euer Gebet, weil die so schön und eindrücklich sind. Es geht nicht um das. Und auf das aber kommt Jesus und sagt, ihr sollt es so beten. Und auf das aber folgt eben unser Vater. So unser Vater ist wahrscheinlich das bekannteste Gebet überhaupt in der Christenheit. Es ist wahrscheinlich sogar eine der bekanntesten Bibelstellen geworden. Durch das, dass es so häufig gebetet wird. Unser Vater wird in jeder Konfession wird das gebetet. Es gibt nur ganz geringe Unterschiede. Zum Beispiel die reformierte Tradition und viele Freikirchen, die sich dort anschliessen, die beten unser Vater und in der katholischen Tradition betet man Vater unser. Das ist so ein kleiner Unterschied Und es gibt noch kleine, so marginale Unterschiede, zum Beispiel die Anglikaner, die dann auch noch mal etwas ein bisschen anders beten. So, unser Vater ist relativ einfach gegliedert. Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich das euch kurz im Überblick zeigen. Ich habe euch das mal mitgenommen. Den Text könnt ihr vielleicht nicht im Detail lesen, das ist nicht wichtig an dieser Stelle. Aber einfach mal zum Sehen, wir haben hier die Version, wie sie in der Bibel steht, Matthäus 6, nach Luther-Übersetzung. Wir haben das, unser Vater, wie die gegenwärtige ökumenische Fassung ist. Und das stimmt ziemlich genau überein. Es gibt kleinere Unterschiede. Und das wäre eben die Lukas-Version, auch nach Luther. Und da merkt man, die ist viel kürzer. Das sind nur 5 Bitten gegenüber 7 Bitten im normalen Unser Vater. Genau. Wie ist jetzt Unser Vater aufbauen? Wir haben zuerst Anrede von Gott. Und es geht nachher über in 3 sogenannte Du-Bitten. Dein ist das Reich, geheiligt werde dein Name. Nicht dein ist das Reich, dein Reich komme, geheiligt werde dein Name und dein Wille geschehe. Und dann geht es erst über in die 5 Bitten, wo es um uns geht. In die persönliche Bitte, in die Wir-Bitte. Und das Vaterunser endet nachher mit der Doxologie, mit der Verherrlichung Gottes ganz am Schluss. Also ein relativ einfacher Aufbau, wenn man sich das Gebet wird auswendig merken will. Dann hat er den Raster, den er danach vorgehen könnte. Der Kurt Spiess, wem ist der Kurt Spiess ein Begriff? Es gibt ein paar, he? Pastor war in St. Gallen, auch in der FEG. Er ist an einer Krebserkrankung gestorben vor ein paar Jahren. Und er ist der Mann, der die Bilder, die ihr da vorne seht, oder rundherum, die Bilder zum Unser Vater, die hat er gemalt. In dieser Leidenszeit hat er noch gelernt zu malen und hat seine Emotionen im Rahmen von dem Vater-Unser-Projekt zum Ausdruck gebracht. Und er hat zu dem Gebet hat er Folgendes geschrieben. Das Unser Vater ist ein Leitliniengebet. Jede Bitte umfasst einen großen Bereich. Es hilft, unser Gebetsleben sinnvoll und in der richtigen Priorität zu gestalten. Es strukturiert unsere selbstformulierten Gebete und bewahrt vor egoistischem Beten. Ich weiss nicht, was eure Gebetserfahrung mit dem Unser Vater ist. Die meisten werden sicher im Rahmen eines Gottesdienstes schon gebetet haben und bei vielen wird es das auch gewesen sein. Gibt es Leute unter uns, die das auch regelmäßig im persönlichen Alltag beten und als Raster brauchen für das eigene Gebetsleben? Der eine oder andere. Habe ich vermutet, das hat jetzt nicht gross Tradition in unseren Kreisen. Ist auch bei mir so. Ich als Vater Unser eigentlich nie gebetet im persönlichen Gebetsleben, aber im Hinblick auf den heutigen Sonntag habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Übe doch das auch mal, probiere das mal aus, wie sich das wird anfühlen. Und ich kann sagen, es war eine Bereicherung in den letzten Wochen, als ich das ausprobiert habe. Und vielleicht wird dich der heutige Morgen oder die ganze Woche auch motivieren, es unser Vater einmal einzubauen in deine persönlichen Gebetszeiten. Ich kann das nur empfehlen. Ich glaube, es wird eine Bereicherung sein. Und vielleicht gibt es in diesem Zusammenhang nämlich auch noch zu erwähnen, wenn Jesus sagt, darum sollt ihr so beten, könnte man das auch übersetzen, ihr sollt folgendermaßen beten oder mit diesen Worten sollt ihr beten. Also da liegt durchaus eine Intention drauf, dass die Jünger die Worte von Jesus nehmen, auswendig lernen und das Gebet rezitieren. Nicht, um es einfach abzulehren, gedankenlos, da wären wir wieder beim Einstieg von Mark, sondern das durchaus mit Inhalt zu füllen. Und wenn wir heute über das Gebet nachdenken, merken wir, es hat unglaublich viel Inhalt. Man könnte mehr als nur eine Predigt über das Gebet machen. Und ich wünsche mir, dass etwas von dem Inhalt hängen bleibt, uns persönlich wichtig wird und das ist das, was unser Gebetsleben wird bereichern. Bin ich überzeugt. Wie fängt das Gebet also an? Unser Vater im Himmel. Das ist etwas, wo nicht jeder Mensch darf beten. Ist uns das bewusst, was das für ein Vorrecht ist? Unser Vater im Himmel. Es erinnert mich an den Römerbrief, wo wir letzten Frühling eingestiegen sind, wo wir entdeckt haben, wir dürfen zu Gott Vater sagen. Er macht uns zu seinen Kind. Das ist ein Vorrecht, das nur Menschen haben, die im Glauben eine Beziehung zu Jesus Christus eingegangen sind. Sie dürfen Gott Vater sagen. Der Gott, der im Himmel ist. Im Himmel, das ist ein Ausdruck, der uns bewusst macht, das ist ein Geschöpf oder eben nicht ein Geschöpf, es ist eine Macht, es ist eine Person, die über allen Geschöpfen auf dieser Welt steht. Es ist eine unglaublich mächtige Person, der Gott. Und dem mächtigen Gott dürfen wir als Vater begegnen, dürfen wir eine Beziehung haben. Das ist so die Spannung von Liebe, Nähe, Geborgenheit zu Macht, zu Dominanz, zu Souveränität. Beides kommt da drin irgendwo zum Ausdruck. Jetzt ist es aber nicht für alle Menschen gleich einfach, dem Gott Vater zu sagen. Es ist nämlich für all die nicht einfach, die man sagen, ich habe gar keinen Vater gehabt. Oder die man sagen, ich habe keinen guten Vater gehabt. Wo es eine unglaubliche Not ist, den Vaterbegriff jetzt plötzlich anders zu füllen. Du wirst herausgefordert sein, wenn das bei dir der Fall ist, wirst du herausgefordert sein, Gott überhaupt als der liebende Vater zu verstehen, zu begreifen. Zu merken, dass Vater, wenn es von Gott dreht ist, ein unglaublich positiver und wunderbarer Begriff ist. Wenn man vom Vater redet, ist das gleichbedeutend mit Geborgenheit, mit Sicherheit, mit Trost, mit einer tiefen Befriedigung für unsere Seele, mit einer Ruhe, mit einem Frieden. Ich weiß nicht, ob jeder von uns das Bild vom Vater hat. Aber das ist das Vater oder die Rolle, die Gott in deinem Leben möchte, einnehmen. Wenn wir also beten, unser Vater, dann darf die ganze Last von unserem Leben leichter werden. Wenn wir uns verbergen bei jemandem, der es im Griff hat. Vielleicht mögt ihr euch auch an Situationen in eurem Leben erinnern, wo ihr noch Kind seid, kleine Kind, wie ihr mit euren Kollegen diskutiert habt, Kolleginnen, Freunde gestritten habt. Und plötzlich sagt jemand, das sage ich im Fall meinem Papi. Das ist natürlich irgendwo eine Drohung, so, der andere muss aufhören, sonst erzähle ich es dem Papi und der kommt dann. Aber für das Kind, das das sagt, das ist ein Ausdruck von tiefstem Vertrauen. Mein Vater wird das interessieren, dass ich da unter die Räder komme. Mein Vater wird für mich Partei ergreifen und er wird für mich kämpfen. Und der kommt und verklopft dich. Das ist vielleicht die kühne Hoffnung gewesen, in Wahrheit hat es ein anderes ausgesehen. Aber das Vertrauen von einem Kind, mein Papi ist für mich. Mein Papi wird für mich kämpfen. Und das ist der Vater, Gott, der Vater. Genauso dürfen wir von ihm denken und wissen, bei ihm sind wir geborgen, bei ihm sind wir in Sicherheit. Es ist spannend, dass das Gebet in Mehrzahl formuliert ist. Unser Vater. Wenn man so im Rahmen eines Gottesdienstes das betet, ist das ja überhaupt nicht befremdlich, dann ist das einfach normal. Aber wie ist das jetzt, wenn man das Gebet alleine beten, wenn wir es zuhause beten. Wäre jetzt spannend, die vorhin aufgesteckt haben, wie handhaben die das? Betet ihr nachher dort mein Vater im Himmel? Oder betet ihr unseren Vater im Himmel? Die Frage habe ich mir letzte Woche auch gestellt. Ja, wie mache ich das jetzt richtig? Und ich habe nachher entschieden, komm, jetzt probier es einfach mal aus. Bettest unseren Vater im Himmel. Ist befremdlich gewesen, ist komisch gewesen. Wenn ich allein bete, bete ich nie in der Mehrzahl. Aber die Mehrzahl ist Ausdruck von dieser Gemeinschaft, die wir haben als Geschwister. Wir sind als Kind Gottes nie alleine. Wir haben ganz grossen Haufen von Verwandten, von Brüdern und Schwestern. Und spannend ist, was das in mir ausgelöst hat. Nach dem zweiten Mal, als ich das Vaterunser gebetet habe, habe ich plötzlich gemerkt oder ist mir bewusst geworden, das, was ich da bete, bete ich ja nicht nur für mich. Also ich bete schon für mich, aber die Bedürfnisse, die Anliegen, die ich Gott angebe, das sind die Anliegen von meinen Geschwistern auch. Das sind die gleichen Anliegen, die meine Geschwister auch beten, einfach mit anderen Worten. Also ist es ja überhaupt nicht falsch, unseren Vater zu sagen. Weil ich stimme mit ein in das Gebet, das meine Geschwister heute auch schon betet haben oder noch werden beten, wo sie auch mit drin stehen. Und warum soll ich nur für mich beten, wenn ich nur mit dem Ändern von dem Fokus von ich auf wir für meine Geschwister die kann mitbeten? Und so hat es für mich plötzlich einen ganz neuen Sinn bekommen, das Gebet auch alleine in der Wir-Form zu beten. Weil ich meine Geschwister die darf mit einschliessen. Und ich habe nachher eine spannende Erfahrung gemacht. Gestern Morgen, als ich ins Büro gelaufen bin, habe ich für den Giacomo gebetet. Haben nicht alle mitbekommen, dass der Giacomo gestern operiert worden ist. Sein Leberkrebs hat man rausen operiert. Morgen um 10 Uhr. Und habe gedacht, komm, jetzt bete ich noch für den Giacomo. Und plötzlich realisiere ich, dass ich gebetet habe, Jesus, mir bitte dich für den Giacomo. Dabei bin ich alleine am Laufen gewesen. Und dann musste ich sagen, aber stimmt. Heute, also gestern, haben verschiedenste Leute für den Giacomo gebetet. Vielleicht im gleichen Moment. Es ist doch ein Wir-Anliegen, dass wir für den Giacomo gebetet haben. Übrigens, Klammern auf, es geht ihm gut. Er hat sich heute Morgen beim Martin gemeldet, er ist so weit auf der Beine. Aber es ist doch ein Wir-Anliegen. Wir beten füreinander. Also die Mehrzahl ist überhaupt nicht verkehrt. Es fühlt sich komisch an in unserer individualistischen Prägung und Kultur. Aber es ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Ergänzung, die wir uns herausfordern lassen. Es ist nicht falsch, glaube ich, wenn wir im Persönlichen auf Ich wechseln. Aber ich würde euch ermutigen, probiert es mal aus und lasst euch da herausfordern. Unser Vater im Himmel. Nachher kommen wir zu diesen drei ersten Anliegen. Es sind die Anliegen Gottes. Es ist das, was Gottes Willen ist, das, was er bewirken auf dieser Welt. Seine Anliegen werden an die erste Stelle gestellt. Es erinnert uns an Matthäus 6, 33, das gleiche Kapitel, nur einfach 24 Verse später. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Jesus stellt Anliegen Gottes an die erste Stelle. Und das macht er auch in dem Gebet, wo er uns vorbetet hat. Dein Name werde geheiligt. Das ist etwas, was aktuell nur bei uns Christen passiert. Aber es ist etwas, was Gott sich wünscht und er hat uns auch verheißen, irgendwann werden sich alle Knie beugen vor dem Vater. Und wir beten darum, dass das passieren wird. Wir bringen zum Ausdruck, dass wir uns wünschen und dass wir in den Wunsch Gottes einstimmen, dass alle den Namen Gottes werden heiligen. Wir bringen auch zum Ausdruck, dass wir selber den Namen Gottes noch mehr würden heiligen. Du kennst dein Leben ganz genau, ich kenne mich ganz genau und ich weiss, das ist nicht 24-7 der Fall. Das ist nicht in jeder Minute von meinem Leben der Fall, dass ich Gottes Namen heilige. Übrigens, Namen gerade im Denken, im hebräischen Denken, Namen hat sehr viel mit der Person zu tun. Also Namen und Person, das kann man nicht trennen. Es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird. Nicht nur mit Wort, sondern auch mit unserem Leben. Wenn wir das beten, dein Name werde geheiligt, dann nehmen wir uns eigentlich auch in die Pflicht und bringen vor Gottes Anliegen zum Ausdruck, auch ich will deinen Namen noch mehr heiligen. Dein Reich komme. Jesus hat Satan besiegt am Kreuz. Sein Reich hat er angefangen aufrichten. Jesus hat immer wieder verkündet, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und hat mit dem auf seine Kreuzigung und Auferstehung herausgeschaut. Das Reich Gottes ist da und trotzdem sehen wir es noch nicht in seiner endgültigen Form. Am Ende vom Matthäus-Evangelium wird Jesus zu seinen Jüngern sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus ist der König, der die Macht hat, und gleich erleben wir noch so viel Böses in dieser Welt. Erleben wir, dass das Reich Gottes noch nicht 100% gegenwärtig ist. Und das Problem ist, wir können das Reich Gottes nicht selbst herbeiführen. Das haben Christen probiert in der Vergangenheit. Das funktioniert nicht. Gott muss sein Reich endgültig aufrichten. Und um das bitten wir. Dein Reich soll kommen, Herr. Wir wünschen, dass dein Reich endgültig offenbart wird. Da klingt natürlich eine endzeitliche Komponente, eine endzeitliche Sehnsucht an, dass die Erlösung, dass die Wiederkunft Jesu endlich der Fall wird sein. Dass Jesus nicht mehr als Lamm kommt, sondern als Löwe, als König und sein Reich wird aufrichten. Und es geht über in die dritte Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Solange Jesus sein Königreich nicht endgültig aufgerichtet hat auf dieser Welt oder auf der neuen Welt, ist es auch nicht zwangsläufig so, dass sein Wille passiert. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Natürlich passt gleich Gottes Wille. Es passiert nichts, ohne dass es nicht Gott weiss und zumindest zulässt. Aber ich rede da von seinem Wille, dass alles seinem Wille gemäss läuft zum Guten. Dass er verherrlicht wird. Dass nur Gutes darf passieren. Im Himmel ist das bereits der Fall. Im Himmel passiert das, was Gott will. Auf der Welt ist es nicht der Fall. Menschen tun nicht das, was Gott will. Menschen tun Böses, sie wenden sich ab, sie wenden sich gegen Gott. Und darum das Gebetsanliegen, dein Wille soll doch passieren, so wie es bereits im Himmel passiert, soll es auch auf dieser Erde passieren. Das sind die drei Anliegen Gottes, die wir an die erste Stelle stellen. Und es geht über zu diesen vier persönlichen Anliegen. Und für alle von euch, die gewisse Faszination für biblische Zahlensymbolik haben, es sind drei Anliegen Gottes. Drei Einige Gottes ist die Zahl Gottes. Und es sind vier Anliegen für uns. Vier Zahl der Menschen. 3 und 4 zusammen gibt 7. Zahl der vollkommenen Beziehung von Gott und Mensch. Das einfach am Rande bemerkt. Die erste Bitte aus unserer Perspektive. Unser tägliches Brot gib uns heute. Man könnte über diese einzelne Bitte alleine eine ganze Predigt füllen. Hat mich fasziniert. Ich wollte euch mit Ihnen 4 Aspekte zu dieser Bitte. Wenn wir das beten, ersten Aspekt, wir anerkennen, dass es Gott ist, der uns versorgt. Und nicht der Migros. Und nicht der Coop und nicht der Aldi und auch nicht wir selber. Und natürlich sind es wir, die Geld verdienen können, die arbeiten, dass wir Geld haben und können einkaufen können. Aber wir anerkennen mit dieser Bitte, oder wir werden uns bewusst mit dieser Bitte, es ist ja Gott, der uns versorgt. Ich muss ja zuerst mal Arbeit haben. Das hängt davon ab, bin ich gesundheitlich überhaupt in der Lage, um zu arbeiten. Haben wir überhaupt die wirtschaftliche Situation in unserem Land, dass ich arbeiten kann, selbst wenn ich genug gesund wäre? Habe ich überhaupt eine Ausbildung geniessen können, die es mir ermöglicht, zu arbeiten? Und habe ich einen Job, wo ich überhaupt genug verdiene, um meine alltäglichen Ausgaben zu decken? Und wenn wir uns die Gedanken mal machen, dann merken wir, es sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen, wo wir in der Schweiz so gesegnet sind, dass es fast niemand gibt, der so wenig überkommt, dass er verhungern müsste. Also vom Sozialsystem her, das wir haben, muss niemand verhungern in der Schweiz. Wir sind mega gut aufgehoben. Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Gott ist, der uns das geschenkt hat. Denken wir zurück an unsere christlichen Wurzeln, die das Land hat, die so einen Segen in die Region auch gebracht hat. Es ist Gott, der uns versorgt. Wir anerkennen, dass Gott unser Versorger ist. Es hat jemand dazu geschrieben, wer den lebendigen Gott nicht als Geber des täglichen Brotes anerkennen will, ist in Gefahr, sein Brot vom Teufel zu empfangen. Er ist bereit, alles dafür zu tun, dass er versorgt wird, dass er bereit ist, über Leichen zu gehen. Könnte man auch anders sagen. Unser Vertrauen ist auf Gott, dass er uns hier durchtragen. Selbst dort, wo es mir mal nicht mehr möglich ist, zu arbeiten, wo vielleicht mal Hungersnot wird sein, warum nicht auch in Europa, wo man trotz allem Geld gar nicht mehr genug kaufen könnte, vertraue ich dann noch, dass Gott mich wird versorgen? Aspekt Nummer 2. Gott lässt uns eigentlich um eine sehr einfache Gabe bitten. Nur um unser tägliches Brot. Er lässt uns nicht um Reichtum oder Luxus oder einen üppigen Fünfgänger zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht bitten, sondern nur um das tägliche Brot. Wir sagen also Gott, dass wir zufrieden sind oder dass unser grundsätzlicher Wunsch ist, das tägliche Brot, die Versorgung für den heutigen Tag. Mehr brauchen wir nicht. Wir werden aber gleichzeitig erfahren, und das werden die meisten von uns können bestätigen, dass uns Gott ja oft im Überfluss beschenkt, dass er uns mehr gibt, als wir zum Leben brauchen. Und spannend ist, dass Jesus das schon vor unser Vater bestätigt hat. Vers 8. Im Vers 8 sagt er nämlich, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ist ja schon spannend. Gott weiß, was wir brauchen. Und er interessiert sich für uns. Er interessiert sich dafür, was du brauchst, was deine Not ist. Er ist der Alleinherrscher. Er ist der, der das Universum geschaffen hat. Er ist der, der in seiner linken Hand mit den Sternen jongliert und Naturgesetze durchbrechen kann. Und gleichzeitig interessiert sich der Gott für dich und weiß, was du brauchst. Und er ist sich nicht schade, für das zu sorgen. Er freut sich, er will, dass du ihn darum bittest, um deine tägliche Versorgung. Wieso? Es ehrt Gott. Es ehrt Gott, wenn wir ihn zu unserem Versorger erklären und sagen, ich erwarte meine Versorgung von dir. Im Wissen darum, dass du bereits weißt, was ich brauche, ich bringe mein Anliegen trotzdem vor dich. Und in diesem Zusammenhang müssen wir den Aspekt 3 betonen, es geht letztendlich ja nicht nur um die Versorgung, was Nahrungsmittel betrifft. Wir haben so viel mehr tägliche Bedürfnisse. Seelisch, psychisch, geistlich. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Der Mensch braucht auch geistliche Nahrung. Das Wort Gottes. Also wenn wir Gott darum bitten, dass er uns das tägliche Brot gibt, dürfen wir da unsere ganz grundsätzliche tägliche Versorgung von allen Grundbedürfnissen mit einfließen lassen. Seelisch, psychisch, körperlich, geistlich. Wenn ich heute Morgen zu unserem Vater gebetet habe, war eines meiner Anliegen für die tägliche Grundversorgung, dass er mir hilft, meine Arbeit gut zu machen, zu predigen heute Morgen. Das war für mich heute viel wichtiger für die tägliche Grundversorgung, als dass ich nachher nicht zu Mittag bekomme. Und heute gibt es Spaghetti, Mark und kein Mac. Genau. Also das gehört dazu, zu unserer Grundversorgung. Und im vierten Aspekt, wir bitten um unser tägliches Brot heute. Wir beten nicht für das tägliche Brot morgen oder übermorgen. Ich weiss nicht, wie ihr, wo Kind habt oder Kind gehabt habt, wie ihr das gemacht habt, ob ihr am Anfang des Monats dem Kind einfach ein paar Lieb Brot gegeben und gesagt, das muss lange bis Ende Monat. Vermutlich nicht. Wir geben unseren Kind das Brot, das sie für den Tag brauchen, das Essen, das sie nicht einmal für den ganzen Tag, sondern für den Morgen, den 9, den Mittag, den 4, den Nacht. Alles kommen sie separat über. Mega mühsam und blöd, oder? Aber so funktioniert es und so macht es Gott auch mit uns. Er sorgt jeden Tag aufs Neue für uns. Und auch im Matthäus-Evangelium, im Vers 34 vom Kapitel 6, sagt Jesus, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und das hat stark zu mir geredet in dieser Woche. Warum sorge ich mich so viel um das, was erst wird kommen in einer Woche, in zwei Wochen, in einem Monat? Der heutige Tag hat seine eigene Last, seine eigene Plage. Gib uns unser tägliches Brot heute. Und morgen kann ich das Gleiche wieder beten. Und in einem Monat auch. Ich muss mich noch nicht um das sorgen, was in einem Monat wird sein. Heisst nicht, dass wir planlos und gedankenlos durchs Leben gehen, aber wir sollen uns nicht darum sorgen. Wir dürfen wissen, Gott weiss bereits darum und er wird für uns sorgen. Es ist eine unglaubliche Fülle, die in dieser einen Bitte schon rumsteckt. Und das macht uns bewusst, dass wir das Gebet eigentlich gar nicht so schnell abraspeln können. Sondern dass es viele, viele Gedanken von unserem Herzen, von unserem Kopf braucht, wenn wir das Gebet irgendwo mit Inhalt füllen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus hat mehr zu bieten als nur die Stillung von unseren täglichen Bedürfnissen. Das ist ja der Punkt, den wir als Freikirchler oft so hochheben, so stark gewichtet. Und ich glaube auch zu Recht, wir dürfen mit unseren innersten Nöten, mit unserem grössten Versagen, dürfen wir vor Gott kommen. Tagtäglich dürfen wir ihm unsere Schuld bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und auf dem liegt ja die unglaubliche Verheißung, dass Gott sagt, und ich werde euch vergeben. Wer Sünd bekennt, der wird gereinigt von seiner Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dürfen wir Vergebung in Anspruch nehmen. Und auch wenn das Schuld ist, wo du tagtäglich immer und immer wieder im gleichen Bereich fehlgehst und du gefrustet bist und es ist unglaublich peinlich und du hast das Gefühl, ich kann doch nicht immer mit dem Gleichen zum Gott kommen. Ein Gebet, das auf tägliches Betten ausgelegt ist, vergib uns unsere Schuld. Wir sind nicht perfekt. Wir sind Heilige, aber wir sind nicht perfekt. Aber Gott macht uns wieder rein. Gleichzeitig ist das Gebet aber auch mit einem Versprechen verknüpft. Und das ist herausfordernd, weil das Versprechen geben wir jedes Mal ab, wenn wir das Gebet beten, dass wir selber auch werden vergeben, denen, die uns schuldig werden. Und das ist nicht ganz ohne, Und darum knüpft Jesus im Anschluss als unser Vater im Vers 14 und 15 nämlich auch mit folgenden Worten an. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich denke, das ist uns allen bekannt, diese Stelle. Und trotzdem, sie hat eine unglaubliche Schärfe und eine unglaubliche Relevanz. Wie oft sind wir nicht bereit zu vergeben? Und ich muss euch eingestehen, am schwierigsten fällt es mir, den Sarah zu vergeben. Das ist für mich oft das Herausforderndste, weil sie ist die Person, die mich immer wieder am gleichen Punkt verletzt. Umgekehrt übrigens auch, aber das ist nicht so wichtig. Sie verletzt mich immer wieder am gleichen Punkt und das macht es unglaublich schwierig, ihr zu vergeben. Aber Jesus sagt, vergib dir, Sarah, weil sonst würde ich dir auch nicht vergeben. Jedes Mal, wenn ich das bitte, gebe ich das Versprechen ab, ich vergebe auch denen, die mir schuldig geworden sind, auch der Sarah. Und meinen Nachbarn und meinen Kindern und den Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Bin ich bereit, das Versprechen abzugeben? Das können wir nicht leichtfertig machen. Also wir können schon, aber es ist leichtfertig. Das soll von Herzen kommen. Das muss mit Überzeugung kommen. Und die dritte und die vierte Bitte im gleichen Vers. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es ist in erster Linie die Bitte, Vater, führe uns. Wir legen unser Leben an, führe uns. Und es ist die Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Und das ist eine Formulierung, die für uns ein bisschen herausfordernd ist, weil Gott führt doch nicht in Versuchung. Es ist eine Stelle, wo sogar der Papst kritisiert, wie das im Englischen und im Deutschen formuliert wird, weil es eigentlich nicht dem biblischen Sinn entspricht. Es ist aber von den Kardinälen zurückgewiesen worden, es ist eine Interpretationssache und nicht eine Formulierungssache. Ich bin da auch nicht so sicher, ob das wirklich gut formuliert ist, weil es impliziert wirklich, dass Gott uns versucht. Aber Jakobus schreibt ganz klar, es ist nicht Gott, der uns versucht. Es sind unsere Begierden, die uns versuchen. Wir wissen aber auch von der Bibel her, und das ist eben das gleiche Wort im Griechischen, Gott stellt uns auf Probe. Er erprobt unseren Glauben. Aber Zielabsicht ist etwas anderes. Zielabsicht von Gott, wenn er uns prüft, ist, dass wir bestehen. Er schickt Prüfungen, wo wir bestehen können. Er schickt nicht Prüfungen, die für uns schwierig sind. Immer mit dem Ziel, dass wir bestehen und unser Glauben gestärkt wird. Siehe Beispiel Hiob. Siehe Beispiel Abraham, Opferung vom Isaac. Es dient zur Stärkung vom Glauben, dass wir weiterkommen. Versuchung von unserem Gegenspieler, von Satan, Versuchung von unseren Begierden hat immer zum Ziel, dass wir versägen und Schaden erleiden im Glauben. Das ist aber nicht das Ziel Gottes. Wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung, müssen wir vielleicht eher übersetzen, lass uns nicht in Versuchung geraten. Bewahre uns davon, dass dort, wo wir geprüft werden von dir, nicht unsere Begierden plötzlich über uns kommen und uns in Versuchung geraten lassen und wir werden versägen und unser Glauben Schaden nimmt. Das ist eigentlich das, was da dahinter steht, führe uns nicht in Versuchung. Gleichzeitig haben wir aber da auch eine Verheißung im Korintherbrief, ich habe jetzt die Stelle nicht rausgesucht, wo Jesus sagt, wir werden nicht über unsere Kraft geprüft werden oder versucht werden. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Gott wird nie eine Prüfung schicken, wo wir nicht genug gelernt haben dafür, wenn man so will. Er wird uns nie eine Probe schicken, die über unsere Kraft geht. Führe uns nicht in Versuchung, lass nicht zu. Oder führe uns, geh nicht allein, lass uns nicht allein, wenn die Versuchung plötzlich Besitz von uns ergreift. Dass wir nicht werden fallen. Sondern im Gegenteil, erlöse uns vom Bösen. Jesus ist ja der, der die Macht hat über das Böse. Er steht über dem Bösen. Wir lesen im Kolosserbrief, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Jesus hat Macht über das Böse. Und das Böse ist besiegt. Trotzdem haben wir noch sehr viel Böses in dieser Welt. Wir erleben es tagtäglich, wie wir in Gefahr stehen, wie wir angefeindet werden. Oder wie wir Böses müssen erleben und ertragen. Und somit ist die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, nicht irgendwie komisch, weil Gott uns ja bereits erlöst hat von der Finsternis, sondern es ist etwas, was tagtäglich passieren darf, dass er uns bewahrt und erlöst vom Bösen. Und auch da haben wir wieder eine endzeitliche Perspektive. Er löst uns endgültig. Und je nachdem, wie viel das wir schon gelitten haben in unserem Leben, ist das nicht einfach nur ein Bitt, sondern es ist ein sehnsüchtiges Schreien. Erlöse uns endlich von dem Leiden auf dieser Welt, von dem Bösen. Wir sehnen uns nach dieser Herrlichkeit, wo das Böse mal wird weg sein. Erlöse uns. Und nach dieser Bitte, genau das wäre das da gewesen, erlöse uns von dem Bösen. Und es geht von dem über in den Abschluss, in die Bilder, die wir auch da vorne am Boden haben, in die Doxologie. Doxa, griechisch für die Herrlichkeit Gottes, Doxologie, Verherrlichung Gottes. Unser Vater schließt mit der Verherrlichung Gottes. Spannend ist, je nachdem, was ihr für eine Bibel habt, im Vers 13 steht das gar nicht drin. Oder nur mit einer Fußnote, die darauf hinweist, dass einige Handschriften noch hinzufügen, eben der Abschluss. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie kommt das? Der Grund ist, einige der wichtigsten und ältesten Textzüge beinhaltet der Vers nicht oder der Teil. Die grosse Fülle von neutestamentlichen Textzügen hat das aber drin. Und das führt jetzt zur Herausforderung für alle Bibelübersetzer. Gehen wir auf die ältesten und vertrauenswürdigsten Textzüge, dann dürfen wir es nicht aufnehmen, dann ist das nicht ursprünglich. Oder gehen wir auf die häufigsten Textzüge, was eigentlich auch eine sehr hohe Beweislast hat, dann müssen wir es reinnehmen. Das ist irgendwo so der Widerspruch und den werden wir nicht können auflösen. Wir wissen nicht, hat Jesus das wirklich gesagt in diesem Kontext oder nicht. Es ist aber kein Problem, wenn wir das beten im Rahmen von unser Vater. Warum? Weil es hochbiblisch ist. Es ist absolut biblisch, es ist angelehnt an 1. Chronik 29, Verse 11 bis 13, an ein Gebet von David. Es ist biblisch, aber nicht unbedingt von Jesus. Ich hoffe, dass er uns das mal wird sagen im Himmel, wenn es uns dann noch interessiert. Aber solange wir auf dieser Welt sind, werden wir es wahrscheinlich nicht wissen, außer wir finden plötzlich noch unglaublich alte, spannende Textzüge, die so verlässlich sind, dass wir es definitiv wissen. Aber so schließt unser Vater, wie das heute traditionell betet wird, ist ja nicht eins zu eins der Wortlaut vom Matthäus-Evangelium. Es beruht einfach darauf. Aber als Gebet, als biblisches Gebet, verhebt es alle Weil. Es ist ein Schluss, wo der Blick wieder auf Gott lenkt. Es lenkt den Blick auf den, der die Macht hat, unsere Bitten zu erfüllen. Es lenkt den Blick auf den, der ihm das Reich gehört. Er ist der König. Es lenkt den Blick auf den, der die Kraft hat, um uns Kraft zu schenken, um die Bitten zu erfüllen, der Kraft hat, das Böse zu überwinden. Und es lenkt den Blick auf den, der die Herrlichkeit hat. Es lenkt den Blick auf den, der die Herrlichkeit gebührt, den wir verehren wollen. Und darum bringen wir das auch zum Ausdruck mit diesen Versen. Und zwar ist es einer, der das Reich und Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit hat. Nicht einfach nur die nächsten 100 Jahre, es ist ein ewiges Reich. Gott ist ewig der Mächtigste und Stärkste. Und die Herrlichkeit gebührt ihm in Ewigkeit. Amen. Das sind viele, aber noch längst nicht alle Gedanken zum Unser Vater gesehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken über das Unser Vater machen, dass wir es mit Inhalt füllen können. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass wir es auch beten. Dass wir so miteinander beten. Und ich möchte euch herzlich einladen, dass wir jetzt miteinander werden beten, dass Unser Vater als eine Antwort, die wir Gott gegenüber geben wollen. Und zwar eine Antwort, wo wir nicht einfach stoisch irgendwo runterbeten, runterbeten. Und darum werden wir es auch nicht schnell beten. Wir werden Ziele für Ziele durchgehen und dann wird hier immer kurz innehalten, dass wir Zeit haben, das zu füllen mit Gedanken von unserer Seite. Vielleicht irgendwo gerade die Predigt zu verarbeiten, die Gedanken zu verarbeiten und dann gehen wir in die nächste Ziele. Und etwas Zweites habe ich noch geändert, wir beten es auf Schweizerdeutsch. Weil Schweizerdeutsch ist unsere Herzenssprache, nicht Hochdeutsch. Also nicht bei allen. ist es Hochdeutsch, sondern bei den meisten ist es Schweizerdeutsch. Und ich merke das jedes Mal, wenn wir das miteinander beten, es kommt nicht gleich an mein Herz an, wie wenn es Schweizerdeutsch ist. Selbst Schweizerdeutsch ist noch etwas unförmig formuliert teilweise, einfach, dass wir näher am Original bleiben. Wenn wir es frei formulieren würden, würde es nochmal anders tönen. Stehen wir doch auf da dazu und beten miteinander das Schweizerdeutsche, unser Vater. Und auch das ist kein Problem, weil schon das Hochdeutsche ist eine Übersetzung vom Griechischen, also auch kein Problem. Darfst du es gerne, Nathanael oder Severin, merci vielmal. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen auf der Erde, so wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, so auch wir vergeben unseren Schuldiger oder Schuldner. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Weil dir ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.